Ja, ich hoffe, es geht euch heute ungefähr so wie dem Florian, wenn er bei der Oma war. Das hat ja was damit zu tun, dass gute, nette Menschen in der Nähe sind. Und darum würde ich euch bitten, dreht euch mal um, schaut mal nach links und rechts und begrüßt mal euer Nebenmann, Nebenfrau. Wünscht ihm Gottes Segen, wünscht ihm einen guten Tag. Umarmt sie vielleicht wie die Oma vom Florian. Muss aber auch nicht sein. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten, die gibt es ja leider dann auch, die schlechten Zeiten. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das war ihnen einmal versprochen. So jedenfalls erzählten es die Eltern. Und ihre Großeltern, die waren noch in dem Land, die hatten dieses Land noch erlebt. Sie kannten es nur noch von den Geschichten. Es war bereits die zweite Generation der Juden in Babylon. Menschen, die nur noch von den Eltern und Großeltern die alten Geschichten von der alten Heimat kannten. Hoffnung, jemals wieder in das Land zurückzukommen, gab es nicht. So gut kannten sie die Politik der Babylonier. Immer wenn die Babylonier ein Land eroberten, dann rissen sie die Bewohner aus dem Land heraus und verstreuten sie in alle möglichen Provinzen. Dadurch wurden die Menschen entwurzelt und sollten in das Reich der Babylonier integriert werden. Und Babylon war ein starkes, war ein gefestigtes Reich. Nichts deutete darauf hin, dass es einmal anders werden könnte. Im Gegenteil, zu dieser Zeit war der Babylonier König Nabonid in Syrien und Arabien unterwegs, um die Grenzen seines Landes noch besser abzusichern. Dieses Land war unwahrscheinlich, dieses Reich war unwahrscheinlich stark. Während dieser Zeit konnte er seinen Sohn Belsatzer in Babylon als seinen Stellvertreter zurücklassen. Das Volk saß also fest, saß in der Gefangenschaft, gefangen als Heimatlose der Willkür ihrer Eroberer ausgeliefert. Gefangen, ihre Freiheit reichte so weit, wie ihre Eroberer es eben zuließen. Gefangen sind wir nicht. Die allerwenigsten von uns haben noch Krieg oder gar Gefangenschaft erlebt. 70 Jahre Frieden und Freiheit. Ich vermute, das hat es in diesem Land so noch nie gegeben. Wir sollten Gott dafür dankbar sein. Und eigentlich müssten wir jeden Tag jubeln, dass wir in solch einem Frieden, in so einer Freiheit leben dürfen. Aber es gibt auch in diesem Land viel Gefangenschaft. Situationen, in denen Menschen festsitzen. Und jeder von uns kennt solche Zeiten, solche Lebenssituationen. Da gibt es Menschen, die uns das Leben schwer machen. Vielleicht lassen sie dir ihre Macht spüren und machen dir das Leben schwer. Warten darauf, dass du stolperst, dass du fällst. Da gibt es schwierige, sorgenvolle Lebenssituationen. Du mühst dich, du versuchst voranzukommen, aber bei aller Anstrengung, die Herausforderung übersteigt deine Kraft. Die Sorge drückt dich nieder und lässt dich nicht mehr fröhlich werden. Und neben diesen äußeren Umständen gibt es auch innere Belastungen, innere Gefängnisse. Da ist die Festlegung in Worten durch andere Menschen, vielleicht vor vielen Jahren, Jahrzehnten einmal gesagt, aber es nagt noch immer in dir, was dein Vater, was ein Lehrer einmal zu dir gesagt hat. Und noch immer versuchst du dagegen anzukämpfen und wirst es doch nicht los. Da gibt es eigenes Versagen und Schuld. Sünde beschwert uns, kann zu einem Gefängnis werden, in dem wir festsitzen. Mancher plagt sich mit Ängsten herum. Vielleicht weiß er, dass diese Angst eigentlich bei Licht betrachtet irrsinnig ist, aber das hilft ja nichts. Er ist trotzdem eingesperrt in diese Angst, in diese Sorge und er kommt einfach aus dieser Sorge nicht heraus. Wieder andere kennt dunkle Löcher, in die er ab und zu hineinrutscht, in die seine Seele hineingleitet. Er will es nicht, sie will es nicht, aber dann sitzt sie wieder fest in diesem Loch der Traurigkeit, in diesem Gefängnis der Depression. Wie tief können solche schwarze Löcher sein? Und ein anderer quält sich herum mit einem Lebensstil, vielleicht mit einer Sucht, die ihn gefangen hält, die das Leben blockiert. So oft hat sie sich schon vorgenommen, es jetzt anders zu machen, aber es ist immer wieder das gleiche Gefängnis. Gefangenschaft. Festsitzen. Was könnte das wohl in deinem Leben sein? Wo bist du ein Stück gefangen? Der Psalm, den wir heute lesen, beschreibt eben solch eine Lebenssituation. Aber wer jetzt Angst hat vor einem trüben, depressiven Psalm, den mache ich Mut, hört hin. Trotz dieser Situation ist es ein sehr hoffnungsvoller Psalm. Ich lese Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zion erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und jetzt kommt eine ganz seltsame Logik in diesem Psalm. Die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Ich will das noch einmal lesen für alle die, die jetzt in solch einem Tränental sind. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Gefangenschaft, das war die Lage des Psalmbeters und des Volkes. Diese Gefangenschaft war keine angenehme Situation. Der Beter spricht von Tränen. Er kennt Lebensabschnitte, in denen das Leben schwer, hart, kaum zu ertragen ist. Und dabei war klar, diejenigen, die zu dieser Zeit in der Gefangenschaft sitzen, konnten nichts dazu. Sie waren es nicht, die damals auf den Höhen Israels den Götzen geopfert hatten. Sie waren es nicht, die in den Tempel das Bild von Götzen hineingestellt hatten. Sie waren es nicht. Es waren andere, die es ihnen eingebrockt hatten. Aber die Folge dieses Ungehorsams mussten sie jetzt ertragen. Die Tränen, die sie vergossen, haben andere ihnen eingebrockt. Das ist gemein. Aber die Bibel sagt das so ehrlich. Und wenn uns Menschen das widerfährt, dann fragen wir, warum? Warum ich? Warum nicht die anderen, die es mir eingebrockt haben? Das ist bis heute so. Wie oft sind Menschen in Schwierigkeiten, in Not und Leid verwickelt, aber die Ursache liegt nicht bei ihnen. Warum ich? In manchen Psalmen wird diese Frage auch gestellt. Und sie ist ganz normal. Wir dürfen diese Frage auch stellen, allerdings sehen wir in den Psalmen, wir bekommen darauf keine Antwort. Hier in diesem Psalm stellt der Beter die Frage nicht. Interessant aber ist die Wende des Psalmes. Die Wende beginnt mit einem seltsamen Wort. Tränensaat. Lasst das Wort einmal auf euch wirken. Tränensaat. Was bitteschön ist das? Tränensaat. Das Wort hat keinen ableitbaren Bezug. Eine Träne, die vergossen wird, sie tropft bestenfalls zu Boden. Und dann? hat eine Träne, die zu Boden tropft, irgendeine Auswirkung? Nicht einmal die kleinste Pflanze kann damit begossen werden. Für Saat und Ernte sind Tränen völlig nutzlos. Was könnte damit gemeint sein, Tränensaat? Die Bibel gibt uns an einigen Stellen ein paar Hinweise. In Matthäus 5,4 sagt Jesus, selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Was Jesus da sagt, das stellt unser Denken total auf den Kopf. Wer von euch würde es wagen, einem Menschen, der in Leid ist, diesem Menschen zu sagen, du, herzlichen Glückwunsch, du hast das Große losgezogen. Prima. Das ist doch Irrsinn, oder? Und sicherlich will Jesus damit nicht sagen, Leid ist das, was Gott für uns vorbestimmt hat. Ist das erstrebenswerte Ziel? Nein, darum geht es nicht. Was Jesus sagt, meint, glücklich zu schätzen ist der, der es aushält, zu trauern. Derjenige, der in harten, in schwierigen Situationen nicht sofort wieder in die Oberflächlichkeit entflieht. Und wie oft ist das heute so? Menschen erleben Schweres, aber sie trauern nicht mehr. Sie entfliehen sofort in die Oberflächlichkeit. Glückwunsch all denen, die das Leid wahrnehmen, die der Zeit der Trauer nicht ausweichen, die Trauer zulassen, aushalten. Denn sie sollen Trost erfahren. Welchen Trost? Woher dieser Trost kommt? Dazu sagt uns Paulus mehr in Römer 8, 28. Ich denke, viele von uns kennen diese Aussage. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, denen müssen alle Dinge zum Besten dienen. Aber das ist ein schwerer Gedanke. Wenn die Not eine kleine ist, dann können wir das sagen. Und vor allem, wenn es nicht unsere Not ist, dann können wir das gut sagen. Aber wenn wir mitten im Leid stecken, wenn der Sog des Leides einen Menschen ergriffen hat und nach unten zieht, wenn das Leben wie ein schwarzes Loch ist, in das man hineinfällt und das einen verschluckt, dann ist es schwer zu glauben, dass Gott auch daraus noch etwas Gutes machen kann. Und ich will das ganz sicher heute nicht leichtfertig sagen, so als eine Art christliches Allheilmittel. Und ich glaube, dieser Gedanke des Paulus wird manches Mal zu einer christlichen Phrase. Dann tut es weh. Dann sagt es nichts anderes wie, ich will eigentlich von deinem Leid nichts wissen, Gott wird es schon irgendwie machen. Nein, darum geht es nicht. Leid, Not, das ist und bleibt für uns eine schwierige Aufgabe. Auch für Christen. Auch für uns Christen. Und doch, was bleibt denn sonst? Wohin sollten wir uns denn mit unserem Leid wenden? Wer außer Gott kann uns herausreißen? Wer außer Gott kann uns begleiten durch die tiefen Täler? Wer kann uns dann noch Halt geben, wenn wir jeden Halt verlieren? Wer außer Gott hat die Kraft, uns aus dem Sumpf der Trauer und der Depression wieder herauszureißen? Der Psalmbeter sät seine Tränen in Gott hinein. Das ist es. Die Gemeinschaft mit Gott, das ist der Boden seiner Tränen. Mit unseren Tränen, mit unserer Angst, mit unserem Leid zu Gott gehen, das ist unsere Chance. Unser Herz bei ihm ausschütten und ganz nah an Gottes Herz kommen. Das ist das, worum es hier geht. Ans Vaterherz Gottes flüchten. Das ist es, was der Psalmbeter hier lebt. Die Tränen stehen ihm noch in den Augen, sie laufen ihm noch über die Wangen. Das Gesicht ist gekennzeichnet von Schmerz, von Leid. Aber damit versteckt er sich nicht, gräbt sich nicht noch tiefer in den Schmerz hinein. Er geht diesen einen schwierigen, aber notwendigen Schritt. Er richtet seinen Blick auf Gott. Und dann erkennt er, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Wir werden sagen, das kann nicht wahr sein. Das ist doch unglaublich. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich. Übrigens ist die Übersetzung dieser Verse hier unklar, ist schwierig. Die ersten beiden Verse werden in der Lutherbibel in der Zukunftsform wiedergegeben. Das würde also bedeuten, die Zeit der Gefangenschaft dauert noch an. Es ist möglich, den Vers 2 so zu übersetzen, aber Vers 1 und 3 stehen eigentlich in der Zeitform des Perfekt. Das meint also, es ist eigentlich schon Vergangenheit. Aus diesem Grund übersetzen viele, dass diese Zeit der Gefangenschaft schon hinter ihnen liegt. Von daher ist es unklar, ob der Psalmbeter noch in der schwierigen Situation der Gefangenschaft steckt oder ob er schon frei ist. Das ist nicht ganz sicher. Wie auch immer, klar ist eines: Diese dunklen Zeiten, diese Täler gehören zum Leben. Aber dann auch das andere. In diesen dunklen Tälern gibt es eine Hoffnung und die Hoffnung hat einen Namen. Der Herr. Er ist die Antwort des Psalmbeters. Er macht es. Auf ihm ruhen seine Hoffnungen. Du, wie auch immer deine Lebenssituation ist, er kann und er will dir wieder gute Zeiten schenken. Und diese kommen nicht erst dann, wenn du wieder gesund bist. Nicht erst dann, wenn du wieder genug Geld hast. Wenn die Sorge um deine Kinder sich aufgelöst hat. Wenn deine Not ein Ende hat. Die guten Zeiten beginnen dort, wo wir unser Leben Gott wieder neu hinlegen. Wo wir unser Herz vor ihm ausschütten. Wo wir uns an sein Herz flüchten. Wo sein Friede, seine Ruhe, seine Liebe unser Herz erfüllen darf, wo wir uns flüchten in seine starken Arme, die stark und zugleich liebevoll sind. Und doch geht es bei dieser Hoffnung auch um mehr als um dieses zu Gott zu kommen. Dabei bleibt der Psalmbeter nicht stehen. Er kommt zu ihm und er bringt seine Bitte ganz konkret vor Gott. So heißt es in Vers 4, Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. Entweder ist der Psalmbeter schon frei und er betet jetzt um andere oder er schließt sich mit ein. In jedem Fall ist klar, er kommt ganz konkret mit dieser Bitte zu Gott. Er bringt ihm die Situation, er sagt, da ist eine Not und Gott, jetzt bitte, greif du ein. Dass diese Gefangenschaft irgendwann einmal zu Ende sein wird, danach sah es damals überhaupt nicht aus. Es schien eigentlich völlig undenkbar. Babylon stand in der Blüte seiner Macht. Warum bittet dieser Mensch um etwas, was undenkbar ist? Dann aber passiert etwas. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Belsatzar, der stellvertretende König, war sich seiner Sache damals absolut sicher. Babylon war uneinnehmbar. Gut gelaunt ließ der König deshalb alle seine Großen zu einem riesigen Fest einladen. Als Zeichen seiner Stärke ließ er dann Geräte holen, von denen er sicher wusste, das sollte man eigentlich nicht tun. Sie waren nämlich aus dem Tempel Jerusalems. Er ließ die goldenen und silbernen Becher aus dem Tempel holen. Sein Großvater Nebukadnezar hat ihm sicherlich gesagt, dass dies nicht recht ist. Aber was soll's? Auf diesen Gott kann man doch pfeifen, so dachte wohl Belsatzar. Es ist der Gott der Juden. Es ist der Gott dieses Volkes, das wir besiegt haben. Noch am selben Abend wurde Belsatzar von Gott gesagt, dass sein Reich untergehen würde. Und genau so geschah es. Während Belsatzar feierte, waren die persischen Truppen schon an Babel herangezogen. Wie die außerbiblische Geschichtsschreibung berichtet, konnten die Persertruppen kampflos in Babylon einziehen. Noch in dieser Nacht wurde die Königsburg von den Persern erobert und Belsatzar noch in derselben Nacht umgebracht. Und jetzt weiß, wie im Psalm beschrieben, sie waren wie die Träumenden. Was einen Tag vorher niemand zu träumen gewagt hätte, war mit einem Schlag passiert. Denn im Gegenteil zu den Babyloniern erlaubte der Perserkönig den besiegten Völkern, in ihr Land zurückzukehren. Von heute auf morgen war es geschehen. Noch in seinem ersten Amtsjahr über dieses neue Reich ließ er die Israeliten wieder zurück in ihr Land. Das nicht mehr erhoffte, war geschehen. Und vielen aus dem Volk war klar, am Ende war es nicht der Befehl des Kyros. Am Ende war es Gott, der eingegriffen hat, der sie nach 70 Jahren heimgebracht hat. Ich bin mir sicher, viele von euch haben das erlebt, dass Gott ganz konkret in das Leben eingegriffen hat, dass er herausgeholfen hat aus Sorge, aus Not, aus Schuld, aus Depression, aus welchem Gefängnis auch immer. Ich bin mir ganz sicher, viele von euch haben das schon erlebt. Und für die Zukunft, das dürfen wir glauben und immer wieder neu hoffen, dass dieser Gott real ist, dass er konkret ist, dass er eingreift in unser Leben. Dass er wieder bessere Zeiten schenken kann. Das Volk Israel brauchte dazu Geduld. 70 Jahre waren sie in babylonischer Gefangenschaft. Und auch danach war nicht gleich alles eitel Sonnenschein. Auch danach kannten sie noch manche Träne. Und doch haben sie eindrücklich erlebt, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Aber wisst ihr, das gilt nicht generell. Das gilt nicht einfach so. Genauso gilt es nicht einfach so, dass allen Menschen alle Dinge am Ende zum Besten dienen müssen. Nein, das gilt nicht einfach so. Wie viele Menschen sind am Ende in ihren Tränen untergegangen? Wie viele Menschen sind im tiefen Loch der Depression versunken? Wie viele Menschen sind dadurch zu gebrochenen Menschen geworden und konnten nie mehr in ihrem Leben Freude erleben? Das gibt es, natürlich. Und davon gibt es genügend Menschen um uns herum, die zerbrochen sind am Leid, der Not dieser Welt. Die Frage ist, wohin säen wir unsere Tränen? Wohin gehen wir mit unserem Leid, mit unserer Angst, mit dem Versagen? Wem vertrauen wir uns an? Im dunklen Tunnel. Dort, wo wir eben kein Licht mehr sehen. Wer darf uns in diesem Tunnel, wo wir den Weg nicht mehr sehen, an die Hand nehmen und aus dem Tunnel heraushelfen? Für den Psalmbeter ist es klar. Der Herr, das ist die Antwort. Wie ist das wohl bei dir? Wohin gehst du mit all diesen Dingen? Versuchst du es mit eigener Kraft? Hast du irgendwelche anderen Wege, die du versuchst? Sicher, wir sollen unseren Verstand einschalten. Das ist gut, das ist richtig. Es ist auch gut, dass wir tun, was wir tun können. Das ist nicht verkehrt. Aber es gibt Situationen, in denen sind wir einfach machtlos. Da kannst du dich abstrampeln, wie du willst. Da kommst du aus dieser Situation aus dieser Gefangenschaft nicht heraus. Der Psalmbeter sagt uns, geh damit zu Gott. Sag alles, was dich gefangen hält. bring es ihm. Er wartet darauf. Er ist ein Gott, der dich kennt, der dich liebt, der dich herausholen will, der dich befreien will. Bitte ihn ganz konkret, dass er dich herausholt. Aber dann auch das andere, dazu fordert der Psalm uns auch auf. Wenn er dich herausholt aus der Not, dann danke ihm und sei fröhlich und freu dich daran, dass du einen solchen Gott hast. Dann soll dein Mund voll Lachen sein. Ja, das ist gut, das ist wichtig, dass wir das selber wahrnehmen und dass wir das auch weitererzählen. Dass wir es feiern, wenn Gott uns herausgeholt hat aus der Not. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben. Du kannst Gott sagen, was an Not und Sorge in deinem Leben ist. Bring es vor ihn. Oder du kannst Gott danken dafür, dass du es erleben hast dürfen, dass er dich herausgeholt hat aus Not, aus Sorge, aus Angst. Wir haben eine kurze Zeit der Stille und danach möchte ich beten. Warum du manche Täler zulässt, manches Leid, manche Not, Herr, wir verstehen es oft nicht. Aber danke, dass wir damit zu dir kommen dürfen, mit unseren Tränen. Ich will dich bitten, Herr, gib uns den Mut, dass wir uns nicht in die Oberflächlichkeit flüchten. Und gib uns den Mut, dass wir neu diesen Schritt dann auf dich zugehen und dich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns deinen Frieden gibst, deine Liebe ins Herz schenkst, dass du uns neu einen Hoffnungsblick gibst. Und du weißt jetzt auch um all die konkreten Dinge, die jetzt in der Stille vor dich gebracht werden. Wir wollen dich bitten, Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, erbarm dich darüber. Erbarm dich über uns. Hol uns raus aus unseren Gefangenschaften. Und Vater, wir danken dir, dass du ein guter Vater bist, dass du es schon so oft getan hast, dass du uns so oft geholfen hast, dass du so gerne vergibst, dass du uns oft so barmherzig, so gnädig bist. Danke für all das Gute, das du uns schon getan hast, dafür, dass du unseren Mund immer wieder fröhlich machst. Amen.